Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, der 31. Januar letzten Jahres war, das muss man so sagen, ein besonderer Moment im Deutschen Bundestag. Damals traten nacheinander zwei Menschen ans Rednerpult, nämlich Eva Seppeschi und Marcel Reif. Und es waren zwei sehr, sehr bewegende Reden, die wir damals gehört haben und an die man sich vielleicht genau jetzt in diesen wirklich aufwühlenden Tagen und Wochen noch einmal erinnern muss. 80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz. Diese seltene Gelegenheit haben wir heute, denn Eva Seppeschi war eines dieser ausgemerkelten Kinder, die russische Soldaten vor 80 Jahren befreit haben. Sie selbst war an dem Tag am 27. Januar 1945. 12 Jahre alt, lag damals zwischen Bergen von Leichen, so hat sie das mal beschrieben, so kraftlos, dass die Russen dachten, ich sei tot. Mehr als 50 Jahre lang hat sie nicht über das gesprochen. Doch heute hat sie das Gefühl, es ist nötiger denn je. Der Holocaust, sagt sie, hat nämlich nicht mit Auschwitz begonnen. Das begann mit einem großen Schweigen und es ging sehr langsam. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend bei uns sind. Ja, Marcel Reif sagt, natürlich wusste ich, dass mein Vater den Holocaust überlebt hat. Und natürlich wusste ich, dass meine Großeltern ihn nicht überlebt haben. Mir haben Großväter gefehlt. Der Vater meiner Mutter, ein katholischer Schlesier, ging beispielsweise eines Tages aus dem Haus und kam nie wieder zurück. Und trotzdem sagt er mit Blick auf die vergangene Woche, und das ist ein bemerkenswerter Gedanke, ich weigere mich weiterhin, die Dinge nur schwarz und weiß zu sehen, zu fragen, wer ist gut und wer ist schlecht. Das ist nicht meine Idee von Demokratie. Meine Demokratie ist die Frage, wer hat die bessere Antwort? Herzlich willkommen, Marcel Reif. Freue mich sehr, dass das geklappt hat. Eva Seppeschi sitzt heute bei uns. Wir haben uns 2020, glaube ich, schon einmal hier gesehen. Deswegen freue ich mich sehr, dass das noch einmal möglich war. Ich darf das vielleicht ausnahmsweise mal sagen. 92 Jahre alt. Keine Selbstverständlichkeit. Sie sagen, ich habe das Gefühl, ich muss heute mehr denn je raus. Ich muss erzählen, was damals passiert ist, damit klar ist, was wieder passieren kann. Und Sie sagen auch, es kann jederzeit wieder zurückkommen. Deswegen die Frage, wie blicken Sie auf das, was Ende Januar vor ein paar Tagen im Deutschen Bundestag passiert ist, als es unter anderem um die Verschärfung der Migrationspolitik ging und als plötzlich erstmals Mehrheiten gemeinsam mit der AfD möglich waren. Was ging Ihnen dabei durch den Kopf?
Es ging in meinen Kopf darum, dass ich musste noch mehr in Schulen gehen, noch mehr aufklären, damit die Jugend, weil ich habe gerade die letzten Tage ein E-Mail bekommen, eine Bitte-Vortrag, weil die Lehrer sind verzweifelt und wissen nicht mehr weiter, weil jetzt kommen wir drauf, wie viele Jugendliche die AfD wählen möchten oder Täten wählen. Und also die brauchen schon Aufklärung. Und mein Wunsch wäre, dass die Regierung mehr Unterstützung gibt für Schulen und Lehrer, für die Erinnerungsarbeit und Aufklärung für die Jugend. Weil ich sehe, dass in den Schulen, wenn ich gehe, das ist eine tolle Jugend. Die müssen es wissen, was alles vor 80, 90 Jahren passiert war. Da war damals auch noch, man hat gesagt, ach, das ist nicht so schlimm, das wird schon. Die sind nicht so viele. Und was ist daraus geworden ist, also man muss schon aufpassen und
wachsam sein.
Wachsam sein. Zum Beispiel, wir waren in Auschwitz bei den 80-jährigen
Gedenktag. Sie kommen gerade von da zurück, ne?
Ja. Soll ich das?
Ja, unbedingt.
Wir waren natürlich sehr bewacht mit Polizei und Soldaten und alles. Es war alles gesperrt. Es war sehr beeindruckend, es war sehr, sehr bewegend. Wir haben uns unterhalten und getroffen aus Frankreich, aus Amerika. Mit Überlebenden, die damals kleine Kinder waren, bei der Versuchung dabei waren, bei Mengele, haben es überlebt. Die können noch Ungarisch sprechen, von den Eltern, Großeltern aus. Und das hat uns so viel Kraft gegeben. Und überall war dieser nie wieder Ungedenktag. Und darauf, nach einer Woche später, in Berlin, wieder dieser Judenhass. Viele sind gegangen auf die Straße und haben gegen CDU, gegen Merz, überall waren die dabei. Aber dann kam wieder dieser Judenhass gegen Juden. Und wenn eine Waffe hat, sollt ihr dann schießen, alle totschießen, alle Juden. Und dann ist keiner auf die Straße gegangen. Keiner Aufruf. Es fehlt. Warum ist das so? Warum wird geschwiegen?
Das ist ein total interessanter Punkt, Marcel, den Eva gerade anspricht.
Wo sind diese Menschen, die draußen waren?
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Michael Wolfson, den Sie möglicherweise kennen, ein jüdischer Historiker, der hier sehr, sehr wütend war. Und ich werde diesen Moment nie mehr vergessen. Er sagte, dieses nie wieder, auch von Seiten der deutschen Politik, das ist mir manchmal zu ritualisiert. Mhm. Das ist immer der Blick in die Vergangenheit. Und ich möchte gerne, dass wir das mit Leben füllen. Und er sagt, auch die sogenannte Staatsräson mit Israel, das kann ich nicht ernst nehmen, weil wir es mit einer politischen Klasse zu tun haben, die dann genau das tut, was Eva gerade beschreibt. Sie schweigt, wenn es den Antisemitismus dann plötzlich mitten auf deutschen Straßen gibt. Und zur Wahrheit gehört in dem Fall auch, das ist häufig ein arabisch geprägter Antisemitismus, der sehr eng verzahnt ist mit der Zuwanderung der vergangenen Jahrzehnte. Und es ist ein Schweigen in viele Richtungen. Es ist ein Schweigen dazu. Es ist aber auch ein Schweigen zum 7. Oktober. Es ist ein Schweigen zu dem, was in Gaza passiert. Es ist ein Schweigen zur Frage, wie verhalten wir uns als deutsche Politik auch zu dieser israelischen Regierung, nicht zu Israel selbst, nicht zur Bevölkerung, nicht zu Juden und Jüdinnen, sondern wie verhalten wir uns zur Politik der israelischen Regierung. Also da ist sehr viel, was sozusagen irgendwie unter den Teppich gekehrt wird. Und das ist das, was, glaube ich, Eva gerade versucht zu beschreiben. So verstehe ich das. Wie schauen Sie darauf, auf das, was da gerade passiert? Weil das ist eine sehr, sehr heikle Debatte, die keiner gerne führt, aber von der ich finde, wir müssen sie dringend führen, endlich führen.
Und zwar rational führen. Und wir müssen jeden Aspekt, dürfen wir, sollen wir, müssen wir ansprechen. Deswegen so Erinnerungskultur ist ein wunderbares Wort.
So.
Und du denkst so,
auch so ein Wort.
Hey, wir haben's. Also jetzt, oder noch schlimmer ist, wir müssen unsere Vergangenheit aufarbeiten. Wir möchten aufarbeiten, was dieser Frau angetan wurde. Aufarbeiten, wie soll das denn? Wie bitte? Und deswegen diese Gedenkstunde vor einem Jahr im Bundestag. Ich wurde auch hinterher das Gefühl nicht los, nachdem sich so die Aufregung gelegt hatte. Alle ziehen dunkle Anzüge an, Plenarsitzung, Streichquartett kommt, spielt ernste Musik, so. Alle gucken betreten, 1,5 Stunden, 2 Reden und danach gehen wir nach Hause. Hey, und dann haben wir wieder mal das Datum, sind wir dem Datum gerecht geworden.
Dem 27.
Wenn das ein Datum wird in der Geschichte und junge Menschen irgendwann mal sagen, ja du, das Römische Reich ist mal untergegangen und dann war doch König Barbarossa oder war der Kaiser sogar. So, und dann ist das ein Teil der Geschichte, ist halt Geschichte. Nein, nie wieder ist, wenn das nicht mehr wird. Also ich hatte dann Gott sei Dank die Gelegenheit in der Schule meiner Enkel mit den Jungen. Es war still. Die Lehrer sagten so, und zwar die haben bis rauf zur Abiturientenklasse, also gemischt. Und die Lehrer sagten, so still hätten wir es auch gern mal wieder. Die wollen hören, die können hören, die haben Ohren. Und denen müssen wir helfen. Denn das, was im Bundestag zuletzt passiert ist, der Tabubruch ist nicht für mich, dass die CDU mit der AfD gestimmt hat oder die AfD mit der CDU gestimmt hat. Der Tabubruch ist im Jahr 2025 in diesem Bundestag sitzt eine große Fraktion, die gesichert rechtsgerichtet, in großen Teilen rechtsradikal und in Teilen rassistisch ist. Das ist ein Tabubuch. Und wir müssen diese Wähler und die künftigen Wähler wieder zurückholen in die Mitte, was immer das ist. Mhm. Jedenfalls da, wo ein nie wieder ernst genommen wird. Das ist nicht ein Spruch. Sonst wird es wohlfeil und billig. Und wir haben all diese Sachen, alle diese Sprüche, Erinnerungskultur, Aufarbeiten. Und so. Nein, wir müssen die jungen Menschen mit Argumenten dahin führen, dass sie wissen, was da passiert ist. Daran musst du erinnern, nicht mit dem Blick zurück, sondern was machen wir
mit dem Blick
in Zukunft?
In die Gegenwart, ne?
Die Gegenwart und was machen wir in Zukunft? Mhm. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann sind all die Gedenkstunden nicht gut. Und es ist eine Schande und das nächste Verbrechen an dieser Generation, die das noch erleben muss.
Ja, weil ohne Vergangenheit gibt es keine Zukunft.
Nein, das ist der Punkt. Aber ich meine, nochmal, um das mal ganz klar zu haben und sozusagen den Kontext einmal wirklich zu verstehen. Da sitzt jetzt jemand wie Eva Sepeschi, der diese wirklich bewegende Geschichte zu erzählen hat. Und ich höre diese Geschichte, die wir gleich auch in Teilen noch einmal von ihr hören werden. Und was dankenswerterweise möglich ist, ja, zu verstehen, da sitzt ein Mensch aus Fleisch und Blut und es ist Farbfernsehen. Ja, das ist nicht Geschichte, Schwarz-Weiß-Fotos, nicht weit weg. Das ist 2025, Sie sitzen jetzt hier und erzählen diese fürchterliche Geschichte. Wir haben andere Gespräche dieser Art hier in der Sendung geführt. Aber heute sind wir an einem Punkt, an dem jeder vom Fernseher sitzt und sagt, grauenvoll, fürchterlich, das ist das eine. Der Teil, den ich nicht verstehe, ist, wie ein Land wie Deutschland es zulassen kann, dass jemand wie Sie, wenn Sie Ihre Geschichte an der Schule irgendwo erzählt, unter Polizeischutz mittlerweile wieder auftritt, um diese Geschichte zu erzählen.
Das ist der Tabubruch. Ja. Nicht irgendwas, was jetzt hin und her diskutiert wird, kann man alle Argumente habe ich gehört. Der Tabubruch ist, dass wir wieder so weit sind, dass meine Cousine in Tel Aviv mir am Telefon sagt, sie macht sich Sorgen um meine Sicherheit. Ich sage, hast du einen Vogel? Bei dir fliegen Hisbollah-Raketen durch die Luft, hier sitzt im Bunker. Ja, nein, aber wie geht's dir? Das ist das Undenkbare. Und dann ist nie wieder ein Slogan und ein Marketing-Slogan. Und das ist mir zu dünn. Das geht
exakt
nicht.
Das sagt
nicht
meine Enkelin auch.
So.
Wo ich so eine Angst hatte. Und da sagt, ich habe mehr Angst um euch in Deutschland.
Da sehen wir sie gerade, ne? Es gibt, glaube ich, eine kurze O-Ton-Sequenz von ihrer Enkelin. Und vielleicht hören wir einmal kurz rein. Das ist im Grunde das Telefonat, das Marcel Reif gerade beschrieben hat. Bitte schön.
Wenn ich in Deutschland bin zu Besuch, dann habe ich das Gefühl, dass ich mich irgendwie verstecken muss. Ich muss meine Identität verstecken. Und dann halt so etwas von meiner Oma zu hören oder zu wissen, dass sie das jetzt nochmal so mitbekommt, dass sie musste ihre Identität wirklich verstecken. Sie musste einen anderen Namen, mit einem anderen Namen fliehen. Und dass jetzt ihre Enkeltochter allein Gedanken hat, ihre Identität verstecken zu müssen, weil sie nicht weiß, wer neben ihr in der Bahn steht und was die Gedanken sind, wenn sie hören, dass ich Jude bin oder dass ich in Israel lebe. Das erschreckt mich sehr.
So, das ist exakt das Thema.
Ja, und dass meine Enkelkinder jetzt auch im Polizeischutz müssen, in die Schule gehen. Und das ist auch nicht normal. Oder mein Enkelsohn studiert und soll seit 7. Oktober hat unser Leben ganz, ganz anders geworden. Mhm. Das ist...
Seit dem 7. Oktober, seit der Terrorattacke der Hamas.
Habe ich richtig Angst um die Enkelkinder, auch hier in Deutschland. Und das ist wirklich traurig.
Mhm. Von wem werden Sie bedroht?
In den Studenten und so, es wieder fängt an, dieser Judenhass.
Und wenn Sie an der Schule Polizeischutz brauchen, nochmal, da sitzt eine Shoah-Überlebende, die an deutschen Schulen nur noch unter Polizeischutz auftreten kann, das ist der Teil, den ich nicht in meinen Kopf kriege. Vor wem müssen Sie da geschützt werden? Wer bedroht Sie, Eva?
Diese Jugend, muss ich sagen, ich habe Hoffnung sogar in dieser Jugend. Die sagen mir, die schreiben Briefe, die sagen mir, wir werden die Zeugen der Zeit zeugen. Mhm. Wir werden das weitererzählen. Es ist immer still, die konzentriert hören zu. Mhm. Die haben wirklich Interesse, die wollen es wissen, was passiert war. Und das sag ich immer, das ist, ihr könnt nicht dafür, was damals passiert war. Aber die Verantwortung für euch, für später, dass es sowas nie mehr passieren soll, darauf müsste ich aufmerksam sein. Mhm. Und ihr sollt entgegentreten, wenn ihr Ungerechtigkeit oder etwas nicht stimmt. Mhm. Weil unsere Demokratie ist so etwas Wertvolles, da muss da wirklich jeder Einzelne dafür etwas tun, mhm. dass es nicht vorbei ist mit der Demokratie.
Marcel, wenn Sie sagen, meine Enkel müssen auch beschützt werden, fühlen Sie sich nicht mehr sicher. Von wem werden die bedroht? Wie sieht Bedrohung jüdischen Lebens im Jahr 2025 aus? Ich finde, wir sollten heute versuchen, ein ehrliches Gespräch zu führen, eben nicht so ritualisiert, weil ich weiß, auch das Gespräch kann man auch mit Philipp Heimann-Engel beispielsweise, dem Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, führen, die alle beklagen das und sagen sehr viele Worte, sehr viele Reden. Mhm. Aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, fühlen wir uns dennoch sehr, sehr allein und auch schutzlos.
Ich habe Mühe, mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, so, den habe ich jetzt identifiziert. Weiß ich nicht, früher, als ich jung war, war rechtsradikal, also waren das die Rechten. Wusstest du, oh, da, wenn es Antisemitismus gibt, gibt's aus dem Lager. Mittlerweile musst du ganz nach links gucken, weil da vermischt wird Kritik und man kann über israelische Innenpolitik und Politik insgesamt dort und Politiker sehr trefflich diskutieren. Das soll man auch können. Das hat auch mit der Staatsräson, der so oft beschworene, nichts zu tun. Ja. Oder mit Freundschaft. Also wenn wir befreundet sind und ich baue Mist, wäre ich dankbar, wenn wenigstens meine Freunde mir ehrlich sagen, du baust da gerade Mist. Also insofern, da wird so vieles vermischt und dann kommt Antisemitismus hoch, also Judenhass, nicht Israelkritik und viele Dinge, über die man diskutieren kann und diskutieren muss heutzutage. Aber dieser Hass auf Juden, und da fühle ich mich zuweilen in diesem Land nicht wohl, denn entweder ich kann Menschen überzeugen, dass das nicht geht, und wenn ich das nicht kann, muss ich das ist dann auch Staatsräson. Mhm. Muss ich sie zur Raison bringen? Das heißt, ich kann nicht zulassen, dass eine Universität von Judenhassern besetzt wird. Mhm. Und dann kommt Polizei, weil das ein Rechtsbruch ist. Es ist geltendes Recht. Kommt Polizei, weil das ihr Job ist. Und die Präsidentin dieser Uni kann sagen, nein, geht weg, wir brauchen euch nicht. Und jüdische Studenten und Andersmeinende können sich nicht mehr frei bewegen. In diesem Lande im Jahr 2025. Auf Straßen gibt es Judenhassparolen. Das ist strafbar. Nochmal, das ist nichts, keine irgendwie moralische Kategorie, genau. wo wir sagen, das geht aber nicht, sondern das geht nicht. Da sage ich, wenn ich eine Zigarette, Gott sei Dank rauche ich nicht mehr, wenn ich eine Zigarette am Flughafen anzünde, habe ich 2 Minuten später die Kavallerie. Ich kann aber hier auf deutschen Straßen und Plätzen Dinge hören, eindeutig und auch ganz klar in Richtung der Polizei, wenn sie da ist. Und am nächsten Tag höre ich, das lässt sich nicht identifizieren, das lässt sich nicht eindeutig festmachen. Und wenn, wurden Personalien festgestellt und damit hat es sich. Das stimmt was nicht. Da wehrt man nicht, wir sind längst über die Anfänge hinaus, da wehrt man nicht eine Entwicklung, die dann plötzlich Sachen denkbar und machbar lässt in Deutschland. Und da, nochmal, wir sind in Deutschland, nicht das Ausland und wie ist es anderswo.
Nein, das ist genau
die Geschichte ist eine deutsche Geschichte. Das ist nicht mit dem Finger zurück, aber es ändert nichts. Wir sind in Deutschland. Und in Deutschland im Jahr 2025 passieren Dinge. Ein Satz noch. Ich höre immer, es muss Platz geben für jüdisches Leben. Das habe ich nie begriffen. Warum muss es Platz geben? Es muss Platz geben für deutsches, normales deutsches Leben, zu dem jüdisches Leben. Ja, so dazugehört. Es ist mir egal, ob da jemand Jude ist oder nicht. Das, und diese Identifizierungen und manchmal wohlmeinend, aber genau in die falsche Richtung laufen. Das sorgt dafür, dass ein Jude hier ganz normal leben kann.
Niemand würde sagen, es muss hier Platz geben für katholisches Leben oder evangelisches Leben.
Ja, also, ja. So absurd, genau so absurd ist das. Ja. Aber bei jüdischem Leben denkst du, ja, stimmt. Mhm. Und dann fährst du, zweimal die Woche bin ich in Berlin und fahre am jüdischen Museum vorbei. Du denkst, du da drin ist ein Hochsicherheitstrakt.
Exakt, ich fahre an jüdischen Schulen vorbei und denke das jedes Mal. Denke, wie kann das sein?
Ja.
Wie kann das sein? Und haben Sie, Eva hat gerade berichtet vom 7. Oktober, nur noch eine Nachfrage ganz kurz. Würden Sie sagen, nach dem 7. Oktober hat sich da wirklich noch mal was verändert? Und was hat sich verändert?
Der 7. Oktober, so wie er war, ist so unstrittig und so eindeutig wie nur was. Und jeder Tag länger hatte ich das Gefühl, werden Dinge relativiert. Und du plötzlich kehrt sich's um. Dann kam Gaza mit allem. Und nochmal.
Wir finden ja für beides keine Sprache.
Aber mir ist jedes palästinensische tote Kind ist mir genauso schrecklich und schmerzlich wie ein jüdisches, israelisches Kind. Also es lässt sich über auch das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza. Ich bin nicht dort. Mhm. Ich kann nicht hier sagen, dass an der Stelle war es richtig, an der Stelle nicht. Aber es lässt sich darüber diskutieren. Aber das kann doch nicht in Antisemitismus, in Judenhass
das ist der Punkt.
Abdriften. Und wenn es das tut, dann muss es doch in einer solchen Demokratie, muss es doch die Möglichkeit geben, dagegen klar und deutlich Position zu beziehen. Sonst, da bin ich bei Eva, verspielen wir diese Demokratie.
Eva, Sie sagten gerade, nach dem 7. Oktober ist es noch mal deutlich schlimmer geworden?
Schlimmer geworden.
Das haben Sie so wahrgenommen, ja?
Ich habe so
wahrgenommen. Was ist schlimmer geworden? Die Bedrohungslage, das Gefühl?
Die Bedrohung, das Gefühl. Ich war in einer Schule, es ist natürlich ist wenig davon. Da muss der Lehrer sehr engagiert sein. Sie waren in einem Netz, also Schule ohne Rassismus. Ohne Rassismus, Schule mit Courage. Aber der Lehrer war sehr engagiert. Es ist sehr, sehr wichtig, dass, wie der Lehrer ist und wie die Unterstützung kriegen von der Regierung. Es müsste viel mehr Bildung, also aufgeklärt werden. Und es gibt noch Kinder, die wissen überhaupt nicht, was Auschwitz ist. Gibt sowas auch. Ich habe schon nicht einmal erlebt. Und das dürfte nicht sein, das müsste schon irgendwie mit Aufklärung, mit Lehrer.
Es gibt in dieser Sendung, Marcel, oder Teil der Geschichte dieser Sendung ist ein Auftritt von Omid Nuripur, dem ehemaligen Grünen-Chef, der mir bis heute nachgeht, weil er so eindrücklich war. Omid Nuripur ist in Teheran aufgewachsen. Da sagte er, jeden Morgen war das Ritual, noch bevor die Schule überhaupt losgeht, wurde sozusagen zur ultimativen Zerstörung Israels aufgerufen. Und das Wort Holocaust und das Wort Auschwitz habe ich das erste Mal gehört, da war er 12, 13 Jahre alt, als er in Frankfurt ankam. Das allererste Mal. Und er sagte damals, wie kann es sein, dass wir nicht in der Lage sind, das dann wirklich nachdrücklich, eindringlich zu vermitteln. Man kann diesen Kindern den Vorwurf nicht machen. Aber man kann uns als Gesellschaft den Vorwurf machen, dass wir danach nicht jeden Versuch unternehmen, um es sozusagen deutlich zu machen, um zu verstehen, pass auf, du bist hier in einem Land mit dieser Geschichte. Und Teil dieser Geschichte ist jüdisches Leben, die ultimative Zerstörung jüdischen Lebens. Und jetzt müssen wir alles dafür tun, um das bisschen, was noch da ist, dann auch wirklich zu schützen. Das ist ein unerträglicher Gedanke, finde ich, für jeden Deutschen, dass in diesem Land wieder Juden mit Kippa auf der Straße nicht mehr sicher sein können, ob das gut geht, wenn sie abends nach Hause gehen oder in der U-Bahn sitzen. Warum schaffen wir das nicht?
Ich weiß nicht. Ich bin irgendwann mal auch für mich selber in die Ecke geraten, dass ich sage, pass auf, das ist eine Krankheit. Antisemitismus ist eine Krankheit und meine Frau ist Ärztin, Krebsärztin, und ich weiß von ihr, es gibt Krebs, den kann man mit Chemotherapie langfristig bekämpfen, und es gibt Krebs, den musst du operieren. Und an der Stelle bin ich jetzt. Wenn jemand antisemitisch sich äußert, dann macht er sich strafbar. Und dann brauche ich einen starken Staat. Ja, es gab Ausübung von Staatsmacht, gab es auf deutschem Boden damals und danach nochmal in einem anderen Teilstaat auch, was ziemlich totalitär. Und deswegen, ich muss dennoch wissen, was geht und was nicht geht. Und da werden mir die Grenzen ein bisschen zu weich mittlerweile. Wenn es nicht anders geht, muss ich jemanden zur Raison bringen. Dann muss dieser Staat stark sein. Und dann braucht es aber ein Klima, ein gesamtpolitisches Klima. Und deswegen danke für den Hinweis mit Teheran, mit Iran. Ist mir zu weit weg. Lass uns hier. Die Iraner hier. Wenn es hier irgendetwas gibt, was diesem, und die Rechtslage ist eine sehr, sehr einfache und sehr klare. Da brauche ich und dieses Klima wird geschaffen von, das, was im Bundestag passiert, ist im Ton, ist nicht gut für das Klima, für den Diskurs der Mitte. Es muss doch eine Einigkeit geben, was ist menschlich, was ist wichtig, was ist richtig, was ist Asyl, was ist nicht Asyl, was ist erlaubt an Diskussion, an politischer Diskussion. Wenn das abdriftet in nur noch Lagerdenken, dann geht's an der Sache vorbei. Und die Sache wieder sich klar machen. Antisemitismus in diesem Land geht nicht.
Würden Sie sagen, Herr Reif, wir sind da dennoch vielleicht einen Schritt weiter? Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren habe ich hier in der Sendung das erste Mal über eingewanderten Antisemitismus gesprochen. Und ich erinnere mich an Dreharbeiten im Jahr 2016, 2017 war ich häufig in Israel. Und da kamen diese Bilder von der Balkanroute und so weiter, in der Deutschland ein sehr großes Herz gezeigt hat und sagt, pass auf, genau, wir haben die Lektion aus der Geschichte gelernt, wir sind dabei, wir helfen euch. Wir sind ein offenes Land mit einem freundlichen Gesicht, wie die Kanzlerin sich damals ausgedrückt hat.
Ich habe am Bahnhof in München gestanden und habe gesehen, wie Menschen mit geschmierten Butterbroten diese Kolonnen, die kamen aus Ungarn mit den Zügen. Ja. Ich hatte Tränen in den Augen, dachte, guck mal, diese menschliche Rasse kriegt es doch noch hin. So, wir kriegen es eventuell doch noch hin.
So. Und ich erinnere mich aber bei diesen Dreharbeiten damals in Tel Aviv oder auch anderswo, wenn die Leute mitgekriegt haben, dass wir ein deutsches Kamerateam waren, dann wurde häufig die Frage gestellt, habt ihr eigentlich die Kontrolle darüber? Wisst ihr eigentlich, dass dort auch sehr viele unserer Feinde gerade in euer Land kommen? Ist euch klar, dass da auch viele Antisemiten dabei sind? Um Gottes Willen nicht alle, aber sehr, sehr viele. Und so viele, dass uns das Angst macht um die. Und deswegen ja auch diese Telefonate, über die wir gerade geführt haben. Menschen, die es als Kinder und deswegen die Geschichte von Omid Nuripur schon eingetrichtert bekommen haben, ja, dass Israel der ultimative Feind ist. Und die Frage war immer an uns als deutsches Kamerateam, versteht ihr das? Kapiert ihr eigentlich, was daraus erwachsen kann? Und ich habe mich damals gefragt, was, wenn die recht haben? Und da ging es mir kalt den Rücken runter. Und heute habe ich manchmal das Gefühl, diese düstere Prophezeiung von damals ist leider wahr geworden. Wie sehen Sie das?
Ich habe wirklich Angst, wie das weitergehen wird. Ich sehe das auch so. Das ist reingebackt worden, nicht alle, aber es ist Antisemitismus auch hierher gebracht worden.
Vielleicht hilft sozusagen einmal dann doch der Blick in die Geschichte, Eva, weil ich finde, Ihr Hinweis zu sagen, der Holocaust, die Shoah hat nicht mit Auschwitz begonnen.
Mit Worten.
So, und mit sehr viel Schweigen.
Und Schweigen.
Auch. Mit beidem.
Ja.
Genau. Mit Zulassen.
Mit Zulassen.
Ja.
So. Und wir haben ein paar wenige Bilder vorbereitet. Da sehen wir Sie beide auch noch mal im Bundestag, um noch einmal klarzumachen, was die Dimension dieser Geschichte ist. Wir hören einmal kurz rein.
Wenn wir Ungerechtigkeit erleben, nicht schweigen, entgegentreten, weil es kann wieder mal passieren. Alles kann passieren. Man muss immer am Anfang nicht, wenn es nicht zu spät ist, darf man nicht schweigen.
Eva Sepeschi spricht für alle, die nicht mehr sprechen können. Es ist zu ihrer Lebensaufgabe geworden, mit ihrer Geschichte gegen wachsenden Rechtspopulismus zu kämpfen. Der zunehmende Antisemitismus, die Anfeindungen gegen jüdisches Leben in Deutschland machen ihr Angst, treiben sie um. Eva, in Budapest geboren, wird als Kind nach Auschwitz deportiert. Sie ist 12 Jahre alt, als sie 1944 mit einem der letzten Transporte in dem Vernichtungslager ankommt. Als die Gefangenen ein paar Monate später auf die sogenannten Todesmärsche geschickt werden, wird sie bewusstlos zwischen Toten und Sterbenden gefunden. Ein Soldat der Roten Armee findet sie und bringt sie in ein Lazarett. Ihre Eltern und auch ihr Bruder überleben den Holocaust nicht. Lange ist sie nicht in der Lage, darüber zu sprechen. Erst 50 Jahre später bricht sie ihr Schweigen. Eine Erfahrung, die auch Marcel Reif gemacht hat. Sein Vater hat sein Leben lang geschwiegen. Erst nach dessen Tod erfährt er von seiner Geschichte. Leon Reif, ein polnischer Jude, entkommt der Vernichtungsmaschinerie der Nazis knapp, wird 1941 im letzten Moment aus einem Deportationszug gerettet. Sein Vater, sagt Marcel Reif, habe nicht gewollt, dass seine Kinder von den furchtbaren Schatten heimgesucht würden, die seine Kindheit und Jugend zerstört haben. Als er und Eva vor einem Jahr zum Holocaust-Gedenken im Bundestag sprechen, wird es still.
Nie wieder ist mitnichten ein Appell. Nie wieder kann nur sein, darf nur sein. Nie wieder muss sein. Gelebte, unverrückbare Wirklichkeit. Mir wurde irgendwann beinahe schlagartig klar, dass mein Vater ja doch gesprochen hatte und mir all das gesagt und mitgegeben hatte, was ihm wichtig war. Drei Worte nur. In dem warmen Jiddisch, das ich so vermisse. Sei ein Mensch. Sei ein Mensch.
Die Shoah begann nicht mit Auschwitz. Sie begann mit Worten. Sie begann mit dem Schweigen und dem Wegschauen der Gesellschaft.
Eva, um das auch kurz zu erklären, wir haben uns schon einmal hier intensiv darüber ausgetauscht. Sie hatten damals großes Glück in dieser furchtbaren Tragödie. Insofern, als an dem Abend, so haben Sie das berichtet, keine Selektion stattgefunden hat, an der berüchtigten Rampe in Auschwitz. Das war der Grund, warum Sie überlebt haben. Und Sie haben damals berichtet von, es hat mich damals sehr berührt, von einer Wärterin, die zu Ihnen kam und Ihnen was gesagt hat.
Du bist 16 und versuche dich ja nicht jünger zu stellen. Ich bin erschrocken worden, ich war 12 Jahre alt. Mhm. Und da war sie verschwunden wieder. Und als ich in der Reihe kam, bin ich gefragt worden, erst mal Name, Eva Diamant, und wie alt bist du? Ich habe dann einfach nichts gesagt, bis sie mich angeschrien hat. Und da habe ich automatisch 16 gesagt. Ich wusste aber nicht im Moment, warum. Naja, es war, da könnte man eine Arbeit annehmen, könnte man.
Genau, 16 war wichtig, ne? Weil ab dann konnte man sozusagen zur Zwangsarbeit verpflichtet werden. Sie waren 3 Monate, glaube ich, dort, ne?
Ja, von 3. November 1944 bis Befreiung 1945, 27. Januar.
Und Sie berichten von diesen stundenlangen...
Ich war sehr krank.
Sehr krank. Sie standen ohne Schuhe, ohne Handschuhe, ohne richtige Kleidung, stundenlang.
Zählappel gezählt worden, also in Schnee und kalt. Damals war sehr viel Schnee und sehr kalt. 3. November. Das war eigentlich unser Leben in diese, in Faden hing an diesem Abend, weil da war keine Selektion. Gerade an diesem 3. November. Vorher sind die Züge direkt bis zum Krematorium, also bis zum Gaskammer gefahren.
Und wie überlebt man so etwas? Wie überlebt man eine solche Tortur? Sie waren ja auch sehr allein.
Ich war ganz allein,
ohne 12 Familie. Jahre alt. Ja. Also, was lässt einen überleben?
Es ist eine innere Hoffnung. Ich möchte nach Hause. Ich muss meine Familie sehen, was ist leider nicht geworden. Weil meine Mutter und Bruder schon Sommer, die könnten nicht mehr nachkommen. Meine Mutter hat mich weggeschickt. Mhm. Sonst wäre ich heute nicht hier. Und da war ich versteckt worden und trotzdem kam ich nach Auschwitz. Nur später. Meine Mutter mit meinem Bruder, mit den, kann man sagen, allerletzten Transporten, so 6. Juli, 6. oder 8. Juli.
Diese berühmt-berüchtigten Transporte aus Ungarn.
Ja. Mhm. Das war schon die letzte Transporte, genau. Nach Auschwitz gekommen. Also vor mir waren die da. Eigentlich, ja. Ich denke immer, von oben hat gesehen, dass ihre Tochter jetzt reingeht. Zu den Baracken. Mhm. Mit großer Schreierei und so. Das war für mich die schlimmste dort. Jeder hat geschrien. Ich war alleine da. Mhm.
Ich hätte gern, dass jeder, der antisemitische Neigung hat, ihr ein paar Minuten zuhören könnt. Genau. Ich hasse diese Zahl 6 Millionen Juden. Das ist 6 Millionen Mal
Menschen. Das kann man nicht in einen Topf werfen. Jeder ist eine andere Geschichte. Natürlich, die vielen armen Menschen, die können nicht mehr reden, die können nicht erzählen. Ja. Und es wird noch geleugnet.
Jedes Mal ein Mensch.
Man muss das einmal vielleicht kurz erklären. Sie sind in Ungarn aufgewachsen und als die Situation langsam immer hasserfüllter und feindlicher wurde, hat Ihre Mutter Sie in die Slowakei geschickt, weil Sie die Ältere war. Der kleinere Bruder blieb bei der Mutter.
7 Jahre, nicht mal 7 Jahre
so, Sie haben erzählt, wie Sie eifersüchtig waren auf diesen kleinen Bruder, weil er bei Mama bleiben durfte.
Ja.
Und Sie mussten weg. Und ähnlich wie Eva Schloss, die Sie mit Sicherheit auch kennen, die hier mehrfach zu Gast war und mit der ich gemeinsam einmal durch Auschwitz gelaufen bin. Wir haben eine Dokumentation damals gedreht. Ähnlich wie Eva Schloss haben Sie eine Geschichte mit Ihrer Mutter und Ihrem Bruder, dass Sie im Grunde Ihr ganzes Leben lang immer noch an diesem kleinen Strohhalm hingen, so nach dem Motto, irgendwann tauchen die einfach wieder auf.
Ja.
Und ich war dabei, als Eva Schloss damals die Namen ihres Bruders Heinz und ihres Vaters zum ersten Mal im Archiv gelesen hat. Und erst dann war dieser 90 Jahre alten Frau klar, die kommen nicht wieder. Ihre Geschichte ist ähnlich.
Bei mir war das Gleiche.
Ja, ich weiß.
Ich konnte nicht trauern, ich konnte nicht weinen, weil ich immer gewartet habe. Und 2015, meine Enkelin war mit einer Gruppe auf Marsch auf Solowing in Auschwitz und kam zurück und wollte für ein Jahr später, 2016, mit der Familie, also mit Oma, mit Bruder, mit Vater und Mutter wieder diesen Weg machen. Mhm. Und da wollte ich noch gar nicht, aber dann hat sie mich so gebeten und da waren wir zusammen. Und in einer Baracke, ich habe mich auf eine Bank hingesetzt und da war schon dort dieses Buch der Ermordeten, Buchstaben sortiert und konnte man nachschauen. Sie wusste den Namen von meiner Mutter. Sie hat sich gleich bei der Menge da hingestellt und gesucht. Mhm. Und sie hat gefunden und kam dann zu mir und sagte, Oma, ich habe deine Anju, also ungarische Anju, deine Mutter gefunden. Und ich habe gesagt, das glaube ich nicht. Ich habe aber so eine Angst davor gehabt. Ich konnte nicht, ich wollte es nicht. Mhm. Und da hat sie gesagt, wann ist sie geboren, sage ich, 1908. Da sagt sie mir, Celina, aber das ist sie doch, steh schon auf. Mhm. Da bin ich aufgestanden, aber ich glaube, ich war gar nicht da. Und ich habe mit eigenen Augen gesehen, meine Mutter Löwi Valeria, Mädchenname, geborene, und Diamant Karoine, und die Straße, wo wir gewohnt haben. Und ich selbst bin ich 5 Reihen höher, ich habe meinen Bruder gefunden, Diamant Tamás György, geboren in Budapest. Das war ein Moment, das ich nie vergessen kann. Es war so schrecklich.
Diese Endgültigkeit.
Das war schrecklich. Wenn ich das musste lesen und ich habe gefunden, mein kleiner Bruder da, Diamant Tamás, geboren in Budapest. Und da kam meine Tochter und hat gesagt, vielleicht gut so. Jetzt kannst du eine Kerze anzünden, kannst du trauern. Und das war auch so auch. Ich kann nicht in einen Friedhof gehen wie bei einem normalen Mensch. Es gibt keinen Friedhof. Genau. Es ist der größte Friedhof Auschwitz ist. Wirklich der größte auf der Welt.
Ist das, Entschuldigung?
Ja.
Ist das, was Ihnen widerfahren ist, auch die Gewissheit, was mit Ihrer Mutter, Ihrem Bruder passiert ist, ist das etwas, was, wenn man irgendwann 92 Jahre alt ist, so wie Sie, was immer noch da ist?
Viel mehr als vorher. Es ist präsent jeden Tag. Seit dieser Zeit habe ich die Fotos, das ist die einzige, was ich zurückbekommen habe und habe von meinen Eltern, natürlich, das ist für mich der größte Wert, habe ich in der Schublade gehabt. Und ich habe seit 2016, wo ich jetzt wirklich wusste, weil ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass die ermordet worden sind, habe ich rausgetan auf die Kommode und ich gehe in die Wohnung, erste, dass ich dahin gehe. Ich spreche mit meiner Mutter, mit meinem Bruder, mit meinem Vater, mit meinem Mann. Ich sage immer, ihr seid zusammen da oben, passt auf. Und seitdem konnte ich dann trauern. Trauern und weinen. Vorher nicht, weil ich habe gedacht, vielleicht haben die sich versteckt, vielleicht waren die nicht dabei. Genau. Und irgendwann werden sie sich melden. Und das hat mir, ich konnte damit leben. Und 2016, ja, wo meine Enkelin entdeckt hat, und ich dann selbst gesehen habe, es ist präsent jeden Tag und ist eigentlich schlimmer geworden. Ja, es ist beschäftigt mich jeden Tag, weil ich denke zurück, wie konnte sowas passieren? Wie konnten Menschen für Menschen sowas antun?
Ja.
Unschuldige Menschen einfach erniedrigen, ausziehen, ermorden. Das ist... Ich glaube, es begleitet mich Auschwitz, bis ich lebe. Das ist der letzte Augenblick.
Und eine letzte Frage noch an Marcel Reif, weil ich auch weiß, das geht über Generationen weiter. Ihr Vater hat den Holocaust überlebt. Ich habe das am Anfang kurz angerissen. Wir haben uns auch hier schon mal intensiver darüber ausgetauscht. Und sagen, ich will nicht der Sohn eines Holocaust-Überlebenden sein. Ja, das ist nicht mein Beruf. Aber man muss natürlich trotzdem die Erinnerung wachhalten.
Was ist, wenn Eva nicht mehr diese Geschichte erzählen kann? Was dann?
Genau.
Das ist es. Das, wenn sie spricht, glaube ich, bring mir einen Antisemiten, der ihr zuhört und dann bei seiner Stange bleibt. Was, bring mir einen. Aber was ist, wenn sie nicht mehr erzählen kann? Ich kann nicht aus eigenem Erleben erzählen, aber ich kann das, was mir mein Vater mitgegeben hat und seine Geschichte, muss ich weitertragen. Denn sonst, erinnern ist gut, aber wir wollen doch, dass es nie wieder, ist es nicht so?
Ja, und der Gedanke ist sozusagen, also auch Ihr Vater hat sein ganzes Leben lang geschwiegen. Sie hat ihr Schweigen nach 50 Jahren gebrochen. Und trotzdem hat sich so unglaublich viel vermittelt. Manchmal auch in so Momenten, in denen man nicht damit gerechnet hat. Der Vater, der dann plötzlich so geistesabwesend ist, mittendrin. Warum? Weil er ein Kind gesehen hat.
Ja, dass er auf der Flucht musste eine Gruppe Juden, der war dabei, hatte ein Kind dabei. Und Kinder haben bei der Flucht die Flucht fast unmöglich gemacht. Kinder sind laut, Kinder sind langsam.
Schwer zu tragen.
Und dann haben sie ein Kind bei polnischen Bauern zurückgelassen und nach dem Jahr, nach der Befreiung kamen sie zurück, wollten das Kind abholen. Ja, sagt die polnischen Bauern, die Deutschen kamen, wir mussten das Kind die Klippe runterstürzen. Das wusste ich nicht, aber was ich gespürt habe, war, dass es Dinge gibt, die für mich viel zu groß. Ich hatte Angst, auch zu fragen. Ich habe nicht nur da gesessen und er wollte nicht reden, sondern ich hatte meinen Part, der war, ich hatte Angst, diese Dinge zu hören. Wenn ich Eva jetzt zuhöre, das macht mich so. Und ich weiß, was mein Vater angetan wurde mittlerweile. Man hat ihm den Schädel gebrochen. Und solche Dinge, ich ahnte das. Aber heute weiß ich, ich muss das nehmen, so wie es war. Und ich muss es, da wo ich kann, nicht die Geschichte erzählen. Aber wenn ich etwas höre, muss ich dagegen etwas sagen. Sonst ist nie wieder, nie wieder.
Das sagen mir auch die Schüler immer. Es ist ganz anderes, ein Überlebender vor sich zu haben und so hören die Geschichte als ein Schulbuch oder ein Film. Genau. Das berührt sie überhaupt nicht. Und das kann man nicht vergleichen. Das sagen mir die Schüler.
Aber es kann nicht aufhören mit euch, Eva. Es darf nicht aufhören. Mit euch darf es nicht aufhören.
Das müsste wirklich weitergeben, wenn wir nicht mehr leben.
Also, danke sehr Ihnen beiden heute ganz besonders, weil ich weiß, dass solche Gespräche für alle Beteiligten nie einfach sind, weil man immer wieder an Punkte kommt, an denen man eigentlich besser nicht weiterfragt, aber weiterfragen muss, wenn man die Erinnerung lebendig halten will. Danke ganz herzlich, Eva, alles Gute.
Danke schön.
Danke ganz herzlich, Marcel, jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, danke schön, tschüss.